Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Moin Moin, Johann.
Guten Morgen. Jo, wir haben so ein paar Updates für euch, insbesondere ein bisschen Diskussion über das neue Helix-Bundle und ob das so in Ordnung ist, was Riot da gemacht hat. Wir hatten ein Shadow-Nerf noch und ein relativ großes Update zu Cheatern und dem Anti-Cheat-Programm vom Riot. Ansonsten holen wir euch natürlich auf den aktuellen Stand beim E-Sports, insbesondere von Hatschinski im Dach E-Sports. Let's go!
Neon hat einen Shadow-Nerf seit dem letzten Patch bekommen. Man sieht immer wieder Videos von frustrierten Neon-Mains, die sich darüber beschweren, dass sie ihr ursprüngliches Sprint-Momentum nicht mehr halten kann. Also wenn man aus dem Sprint rauskommt, da konnte man direkt früher in einen normalen neuen Sprint reingehen und hatte eine unfassbar schnelle Geschwindigkeit. Und jetzt sieht es irgendwie so aus, als kriegt sie da so einen Dämpfer rein. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Sie ist auf jeden Fall langsamer geworden und normal wird man ja denken, das kann man irgendwie schnell fixen, aber Riot sagt dazu, we are not in a situation where we can hotfix. Und das ist natürlich eine richtig schlechte Nachricht für alle Neon-SpielerInnen. Und deswegen steht jetzt fest, es gibt einen Fix dazu erst mit Patch 10.03. Also das wird noch einige Zeit dauern, mindestens 3, 4, 5 Wochen vielleicht. Und da ist Neon jetzt einfach mal so ein bisschen schwächer. Wie passiert denn sowas?
Ja, gut. Also, sowas kann immer mal passieren, ne? Also, wenn du so ein gigantisches Spiel programmierst, da, weiß ich nicht, da fügst du was ein und auf dem anderen Ende fällt was runter. Das hat man jetzt schon häufiger gesehen. Es ist nicht so krass, muss man sagen. Also, aus diesem Slide, ja, konnte man sehr viel mehr in diesen Sprint gehen und dann weiterlaufen. Das ist erstmal die Frage, wer slidet denn, will direkt danach weiter sprinten? Also, die Situation passiert ja erstmal relativ wenig. Eigentlich willst du ja sliden und dann Gunfight nehmen. So passiert das dann ja häufig, ne? Und es ist jetzt hier so ein bisschen, wird näher ein bisschen abgebremst. Ja, das ist jetzt ein Nerf und ist natürlich sehr schade, dass es jetzt nicht gehotfixt werden kann, aber daran hat man sich auch gewöhnt, oder? Also wenn sie mit Techos Raketen hier nicht den Schaden auf die Killjoy-Ult auch mal schnell anpassen können, wundert mich das jetzt ehrlich gesagt wenig. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so impactful, weil es wenig passiert, muss ich sagen.
Ich frage mich, ob das schon wieder so eine Sache war, die sie eigentlich nerven wollten und die dann zu früh reingerutscht ist. Das hatten wir jetzt ja auch schon so ein paar Mal, dass wirklich was geplant war und dass dann ein Patch früher reingekam. Glaubst du, dass es sowas ist?
Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Sieht für mich nicht so aus. Sieht wirklich so aus, als würde jetzt irgendwie eine Mechanik, ja, irgendwas anderes, als wäre das durch irgendwas anderes bedingt. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein zu früher Nerf jetzt hier ein tatsächlicher Nerf ist, ja.
Okay, ja, also da Fix kommt dazu in Patch 10.03. Wir halten euch da auf dem Laufenden. So, letzte Woche haben wir noch gemutmaßt, wie teuer wird denn dieses Helix-Bundle? Jetzt wissen wir es tatsächlich, 6.900 Quietsch-VP sind es am Ende geworden für das gesamte Bundle, also noch knapp unter 7.000, aber trotzdem irgendwie teuer, wenn man bedenkt, dass die Waffen einzeln nur 1.775 kosten, das Knife 4.350. So, und jetzt ist die Sache, das Flex-Item kostet 1.375 VP und gab schon wieder viele Aufschreie dazu, dass Riot das jetzt nutzt, um so Preise von Bundles zu inflaten. Es fehlen quasi zwei Gunskins in dem Bundle, dafür kommt ein Flex dazu und man hat trotzdem fast ein vollpreisiges Bundle. Johann, was ist so deine Einschätzung? Was sagt das über unsere Preispolitik von Valorant in der Zukunft?
Ja, es ist natürlich ein Trick von Riot, ne, muss man sagen. Es ist ein Trick, um jetzt hier den Bundlepreis hochzuhalten, obwohl jetzt von Gun-Seite nicht so viel geboten wird, ne. Das ist schon ein berechtigter Kritikpunkt. Wie sich die Leute aber aufregen. Ich habe da auch ein paar Videos zu gefunden. Also wirklich, als hätten die da, ja, die schrecklichsten Taten im Riot Office begangen, ja, wie furchtbar, furchtbar sich darüber aufgeregt wird, da muss ich mal sagen, also da reihe ich mich nicht ein, ja, es ist offensichtlich hier ein Trick von Riot, um Bundlepreise hochzuhalten, aber wie die Leute flamen und also uns hier nochmal Scam rufen und Riot hat endgültig verspielt und so, ne? Also da muss man ganz klar mal sagen, kauft das Bundle nicht, ja? Und genießt dieses Spiel, was dir hier für lau zur Verfügung gestellt wird. Ja, Es ist einfach so. Riot hatte jetzt in der Vergangenheit auch schon Aufreger als dieser, ich weiß es nicht, wie viel waren es, 400€ Faker-Skin da rausgekommen ist, dieser eine Ari-Skin, wie viel waren es, 400, 500, 300€, ist auch egal, auf jeden Fall eine horrende Summe, ja? Da hatten sich auch die Leute furchtbar aufgeregt. Dann kauf's nicht, ja? Dann kauf es nicht, ja? Benutze dein Geld dann anders. Du musst dieses kosmetische Teil, musst du nicht unbedingt im Spiel haben, ja? Ich finde es auch absolut fair zu sagen, entscheide dich für eine Van, entscheide dich für eine Phantom Eye Knife, ja? Dann hast du so grob den Preis eines normalen Spiels raus und kannst das ewig weiterspielen, weil es für lau angeboten wird und immer geupdatet wird, ja? Also da muss ich mal so ein bisschen zu Riot's Rescue hier springen, weil wie sich da aufgeregt wurde, das geht überhaupt nicht. Wie gesagt, ne? Ist ein Trick von Riot, ja, gar keine Frage, um Bundlepreise trotz relativ wenig Inhalt hochzuhalten, dann kauf's einfach nicht, erfreu dich an dem Spiel, ja.
Genau, das war's. Ja. Das ist vielleicht so die positive Nachricht, die man mitgeben kann. Man muss die Sachen nicht kaufen. Ne? Also es ist nicht so, als wird das schon von deinem Bruttogehalt abgebucht. Du musst es nicht kaufen. Also man muss es dann nicht das Geld dafür ausgeben. Aber trotzdem, ja. Der Punkt bleibt absolut. Und eine Sache habe ich auch noch gesehen, worüber sich aufgeregt wurde, dass man ja mit dem Flex-Item, das wurde ja so eingefügt, dass man nicht die Knife-Run Geschwindigkeit damit hat, sondern die Ability-Run-Geschwindigkeit. Und da wurde sich dann aufgeregt, ja, das machen sie ja nur, weil kein Schwein würde sich mehr Knives kaufen, wenn das Flex diese Geschwindigkeit hätte. Und das haben sie jetzt nur gemacht, damit sie weiter hohe Preise für Knives nehmen können. Also ja,
okay, also muss ich sagen, okay.
Ja.
Und jetzt? Also was ist da jetzt wirklich das Problem? Also weiß ich nicht. Ich hatte auch ein Video. Was war das hier? Dieser Zukill? Nee, wie heißt der?
Dituskill.
Dituskill. Meine Fresse, komm mal runter, Alter. Also wirklich. Also das war ein bisschen too much. Okay. Dann sollen sie es halt so machen. Ja, dann sollen sie es halt so machen. Oh, dann ist das Flex-Item ja nur etwas für die Kaufphase. Ja, genau. Genau so sieht's aus. Ja, das ist genau die Anwendungsmöglichkeit hier, wann du es mal rausholen kannst oder wenn du dein Team tilten willst, weil du nicht schnell genug rotierst, weil du dein Kack-Handy in der Hand hast, ja.
Mhm.
Oder so, ja. Aber man muss denen da auch mal so ein bisschen Entscheidungsfreiheit lassen. Nochmal, ja, die Preise sind eine Frechheit, gar keine Frage, ja, es ist einfach viel zu viel und auch für ein neues Premium-Bundle, hier werden ja 100€ verlangt, ja, dafür kriegst du beim Steam Sale 5 richtig geile, vollwertige Spiele, ja.
Ja.
Aber man muss sagen, Riot kann hier, theoretisch dürfen sie auch für 1.000€ was anbieten, ja. Weil sie einfach hier ein Spiel für lau anbieten, ja. Und dann dürfen sie an kosmetischen Sachen, ja, und nur an kosmetischen Sachen, dürfen sie ehrlich gesagt machen, was sie wollen. Und da darf man sich dann nicht zu sehr beschweren. Es ist so. Es ist ein Angebot und das nimmt man dann an oder nicht.
Ja, man kann so ein bisschen grummelig sein, das verstehe ich auch absolut. Und dann reicht's aber auch. Was ich mich so ein bisschen frage ist, glaubst du, dass Flexes jetzt immer 1.375 kosten oder dass sich das auch nach dem Bundle richtet? Also Beispiel, das ist jetzt ja ein in Anführungszeichen günstiges Bundle mit Skins für 1.775. Wenn wir jetzt aber so Elder Flame 2.0 hätten, glaubst du, dass dann Flex dann irgendwie auch 3.000 kostet?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wenn es so ein mega, mega Flex ist, dass es dann auch nochmal hochgeht oder wenn es jetzt ein schlichteres Flex ist, dass es dann auch vielleicht ein bisschen weniger kostet als jetzt die Schlange mit 1.375. Denke ich mir schon, dass es da auch mal ein Premium-Flex geben wird, was dann bis zu 20 hochgeht. 30 jetzt vielleicht nicht, aber ich werde mich von Riot überraschen lassen, denke ich auch.
Ja, also ich muss sagen, es würde mich auch nicht wundern, wenn es irgendwann mal einen Flex für 5.000, 6.000 gibt, weil mit Flex ist ja wirklich ein Markt eröffnet, der quasi unendlich ist. Also wir haben uns ja schon bei Elderflame damals gewundert, Alter, was können denn Waffen alles machen? Das ist ja ein lebendes Vieh. Und mit Flex, was ja grundsätzlich gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, können sie alles machen. Theoretisch kannst du da auch ein Minigame einbauen, was dein Agent dann spielt, ne? Was völlig eigenes ist. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu und da werden wir uns noch das ein oder andere Mal umgucken.
Ja, vielleicht auch so ein Schachbrett, ja? Und dann braucht dein Duo-Partner auch das Schachbrett und dann kann man während der Kaufphase Schach spielen.
Das oder ist ja krank.
Mensch, eigentlich nicht. Oder irgendwie sowas, ja?
Ja.
Theoretisch, vielleicht geht das, ja.
Oder jedenfalls viel gewinnt.
Viel gewinnt, ja. Sehe ich wahrscheinlicher, dass es implementiert wird, bevor Neon hier ihren Shadow Nerf zurückgenommen bekommt.
Ja, also wir sind gespannt, was mit Flex noch auf uns wartet und wir versuchen keine allzu harsche Kritik dazu äußern, weil es ist einfach was Neues und es ist okay.
Ja, und man kann es auch kritisieren, ne? Ich finde das auch völlig in Ordnung, dass man sagt, diese Preise sind zu teuer, ja, und das ist, finde ich auch völlig berechtigt und das kann man auch äußern, aber dann wirklich, als würde hier die schwersten Verbrechen im Riot Quarter begangen werden, ja, und man da jetzt ein 10-minütiges Rant-Video macht, wie man wirklich aufs Tiefste betrogen wurde, das finde ich einfach nicht richtig.
Ja, genau. Wir haben euch das Video von Dittes Kühl nochmal beigefügt, damit ihr wisst, worüber wir gesprochen haben. Ansonsten machen wir weiter und springen rüber ins Anti-Cheat-Department. Da gab es einen Bericht, dass es kürzlich einen Anstieg an Cheatenden gab. Und ich glaube, das ist was alle bestätigen können. Man sieht es immer wieder in den Games. Und deswegen gab es auch eine Bannwelle zu Beginn des Jahres. Und mit dieser Bannwelle wurde ein neuer Rekord für Banns pro Sekunde aufgestellt. Auch ganz interessant. Und was dann auch noch wieder als kleine Statistik mitgegeben wurde, ist, dass 1% der Spiele von Cheatern betroffen ist bei Valorant. Und da muss man sagen, das ist im Gegensatz zu Counter-Strike schon deutlich weniger. Ich habe letztens auch einen Stream geschaut, wo zwar Mimori von Valorant auf Counter-Strike gewechselt hat und direkt im ersten Game Cheater im Team und im Gegnerteam hatte, die dann am Ende auch ein Spinbot angemacht haben. Also bei CS2 ist es komplett rogue. Da cheatet einfach jeder in jedem Spiel. Es ist so krass. Das war hier der Bericht und dann gleichzeitig mit der News, dass diese Ranked Rollbacks dann erst ab V25 Akt 2 kommen, also Anfang März. Das Ranked Rollback ist ja so gedacht, wenn du gegen einen Cheater verlierst, dann kriegst du deine RR zurück und gleichzeitig behält man seine RR, wenn man mit einem Cheater spielt, solange man nicht in einem Team, also solange man nicht mehr in der Duo-Queue oder so oder Trio-Queue oder 5-Queue mit dem Cheater war. Genau, das war die News dazu.
Genau, also 1% ist jetzt momentan der Stand, ne? Nachdem diese große Bannphase jetzt eingeläutet worden ist. Ich war doch relativ geschockt und überrascht, wie viele Spiele dann doch jetzt mit Cheatern gespielt worden. Man muss sagen, zu dieser Statistik haben wir natürlich auch alles verlinkt, ja. Das sind die Spiele, wo es einen Cheater gab, der danach gebannt wurde, ja. Also die Dunkelziffer an Cheatern, die wurde hier natürlich jetzt nicht mit berichtet, ja. Und das war zu Anfang Januar immerhin auch jetzt in der EMEA-Region knapp 5%, ja. Knapp 5% und auch im Herbst hat sich das so konstant bei 2,5% gehalten. Mit Cheatern, die danach geahndet worden sind und die danach gebannt worden sind. Ja, also da gibt es doch, würde ich sagen, auch also sehr viel mehr Spiele, die mit Cheatern stattgefunden haben. In Brasilien gab es so einen Mega-Ausbruch, wo es am Anfang des Jahres fast 12,5% aller Spiele waren mit einem Cheater und die danach gebannt worden sind. Ja, also da gab es auch wirklich eine Cheater-Seuche. Du hast recht, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Spielen, ist Valorant noch gut davor. Ich war dennoch trotzdem relativ überrascht, wie viele Spiele doch mit Cheatern noch versehen sind.
Ja, ja.
Anscheinend jetzt weniger, ne? Anscheinend haben sie da so was Neues rausgefunden oder so. Jetzt ist es momentan so niedrig wie seit langem nicht mehr.
Ja, und das soll bitte so bleiben. Ich glaube, das Anti-Cheat-Programm ist da schon auf dem richtigen Weg. Du kannst es nicht ganz verhindern, aber es ist allemal besser als bei anderen Shootern und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. So viel erstmal zum Aktuellen und wir gehen zum E-Sports.
Jo, und da geben wir euch diese Woche wieder einen Überblick, wie es momentan in den Brackets aussieht. Schauen wir erstmal in die EMEA-Region. Da sind jetzt schon 4 Teams endgültig rausgeflogen. Es sind Movistar Koi, Navi, Kamin Corp und auch leider, muss man sagen, Apex mit dem Neuzugang Fluorescent. An Fluorescent lag es nicht. Ja, die hat wirklich den Server aufgeräumt und hatte hier ein ACS von 265, zweithöchste auf dem Server und auch, muss man sagen, besser performt als ihre Teammates. So, es ist ein Teamgame. Ja, es ist ein Teamgame. Mhm. Das muss man natürlich auch sehen. War natürlich aber auch noch gebeutelt am Anfang der Season mit einem Stand-in zu spielen. Naja, Apex ist jetzt raus. Und das dauert auch eine ganze Weile, bis man die Teams jetzt wieder sieht, die rausgeflogen sind. Ne? Da, weil jetzt kommt, wird erstmal das Kickoff-Turnier zu Ende gespielt, dann ist Masters und dann fängt erst Stage 1 an. Das ist natürlich ein brutales Format hier. Naja, gut, deswegen heißt es auch Kickoff. Wie sieht es ansonsten aus? Gestern wurde im Upper Bracket schon gespielt. Da haben Team Vitality und Team Heretics solide gewonnen. Das sind, denke ich, auch die beiden stärksten Teams, die EMEA gerade zu bieten hat. Und nach den zuletzt doch bescheidenen Performances bei internationalen Turnieren, wenn man Team Heretics jetzt mal rausnimmt, kann man sich doch auf die freuen. Ne? Team Vitality sieht insbesondere krank aus. Also meine Fresse, Dörke in alter Form, ne, und dann Les ist auch so ein guter Spieler, es ist unglaublich, gegen Les willst du auch einfach nicht spielen, und Team Heretics, mit einer erwarteten guten Performance hier auch am Start. Dann schauen wir in die Americas-Region. Hier sind bisher rausgeflogen Team Game Esports, 100 Thieves, Cloud9 und Furia. Oh mein Gott. Also Cloud9 wirklich schon wieder in der Krise. Man kann es nicht anders sagen. Es ist, man weiß es nicht. Genauso wie 100 Thieves. Ne? Also es ist lang eingesessene Teams, die irgendwie nie so richtig über die nationalen Sachen herauskommen, obwohl man da eigentlich in der Preseason immer so viel erwartet hat. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Naja, NRG kann sich hier jetzt nochmal gerade so über Wasser halten gegen 100 Thieves, sehen auch nicht so gut aus. Und die Top-Teams, insbesondere Sentinels und G2 Esports, sind, glaube ich, hier die Teams to watch. Die spielen am 1. Februar jetzt wieder, also in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das sollte man sich angucken. Würde ich auch behaupten, dass G2 und Sentinels da gewinnen. Sentinels spielt gegen Loud, G2 gegen Leviathan, Daniel?
Ja. Also G2 auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, dass Loud gewinnt gegen Sentinels, aber keine Ahnung, muss man mal schauen. Ich glaube, da ist alles möglich und die haben ja auch noch einen doppelten Boden, da gibt es ja noch das Lower Bracket drunter.
Richtig, genau. Das kann man sich angucken. Auch noch dabei, Evil Geniuses, die spielen gegen MIBA. Da wird auch ein, entweder Yay oder Aspas rausfliegen bei dieser Partie. Und dann noch als weiteres Lower Bracket Spiel Energy gegen Crew, das haben wir euch alles verlinkt. Shopify Rebellion Gold, das ist ein Game-Changers-Turnier, oder das Game-Changers-Team hat jetzt ja im Challengers-Turnier auch die erste Partie gemacht, ganz, also knapp verloren, 2-0, aber war eine Niederlage auf Augenhöhe. Haben wir euch auch mal verlinkt, wenn ihr das verfolgen wollt, wie hier ein Game-Changers-Team in der Challengers-Region, in der regulären Challengers-Region hier weiterkommt. Und dann gab es noch ein ziemlich dummes Meme, was überall zu finden war auf einmal. Es hat ein Fan auf Aufruf von dem 100 Thieves Coast 6, hat ein Fan einen 100-seitigen Bericht für 100 Thieves geschrieben, auch Fnatic, aber insbesondere wird hier immer zitiert, der 100-seitige Bericht für 100 Thieves für die Map Icebox. Und das muss man sich einfach mal zu Genüge führen. Und dieser Fan hatte sich dann beschwert, dass da nicht drauf reagiert wurde, und das ist dann daraufhin viral gegangen. Und der Bericht ist doch eher ein bisschen konfus und meistens von ChatGPT geschrieben. Ja. Kann man sich aber mal angucken, es ist wirklich sehr witzig und die Memes dazu sind wirklich zahlreich und sehr gut. Man muss sozusagen, der arme Typ. Mann. Wurde hier jetzt ein bisschen geschasst, aber wenigstens in der Meme-Kultur, wenn auch nicht in der Coach-Kultur, wird er hier weiter leben und weiter erscheinen. So, das war es jetzt aber erstmal zum internationalen E-Sports und wir kommen zum Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Hey Leute, Hetschinski wieder hier mit den Dach-E-Sport-News für euch hier im NDV-Podcast. Und wir hatten diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, Samstag, Sonntag, die zweite Runde der Challengers im Angebot. Und da würde ich mit euch gerne Match für Match so ein bisschen durchgehen, was ist da passiert und um was ging es da im Endeffekt. Wir fangen an mit NXT gegen die Permitter Unicorns. Das war ein Kampf um den Klassenerhalt, weil beide Teams ihr Auftaktmatch verloren haben. Ist ja das angesprochene Swiss-System. Das war ein super verrücktes Match. Es hat sehr, sehr lange gedauert, weil es einige technische Probleme gab seitens eines Spielers. Und dann ging das noch auf der ersten Map in die Overtime, also auf Bind. Da sind super kranke Sachen passiert, mit der Pistol Round angefangen. Da gab es einen Ace von Ticey. Auf Lotus später leider sehr schwach platzierte Ultimates von Teho, von Movi. Falls ihr das Game nicht gesehen habt, lohnt sich ein Blick ins VOD auf jeden Fall. Am besten die technischen Probleme noch ein bisschen vorspulen, dann spart ihr ein bisschen Zeit. Aber das war wirklich crazy. Gewonnen hat das am Ende, etwas überraschend, Experian NXT. Die haben sonst nämlich immer mit Nervenproblemen zu kämpfen. Diesmal haben sie dem Druck richtig gut standgehalten. Und das hat man später auch gesehen, gibt es ein Statement von Bauer, wo er sagt, er ist sehr, sehr froh, was dieser Sieg im Endeffekt bedeutet, nämlich dass das Zusammenbleiben des Teams sich gelohnt hat. Für mich war hier auch der Player Cam Moment of the Week. Das war die Erleichterung der Spieler, die Klasse gehalten zu haben. Denn mit diesem einen Match-Sieg hat man auf jeden Fall schon den Klassenerhalt geschafft. Und das hat man den Spielern auch angemerkt, als man die Player-Camps gesehen hat. Und auch hier Shoutouts an Experian NXT, eines der wenigen Teams, die wirklich darauf achten, die Player-Camps anzuhaben. Movi hatte Internetprobleme, hat die Cam deswegen ausgelassen und hat dann später auf Twitter noch geschrieben, hat er sich bei mir noch persönlich entschuldigt, dass die Cam dann nächste Woche wieder an ist. Ich meine, wenn technische Probleme auftreten, kann man da eh nicht viel machen, deswegen dir sei verziehen, Movi. Die Permitter Unicorns, die müssen jetzt am Sonntag in einem Best of Five gegen die Relegation kämpfen. Also die müssen ja gewinnen, dann ist die Relegation vermieden, dann haben sie den Klassenerhalt geschafft. Das wird ein knackiges Game, zu dem Gegner da kommen wir noch. Und kurz nach der Niederlage gegen Experian NXT hat der Permitter Unicorns Spieler Lychee bekannt gegeben, dass er eine kompetitive Pause einlegen wird. Und das trifft die Permitter Unicorns natürlich aus dem heiteren Himmel wahrscheinlich. Da ist Treelover aus gesundheitlichen Gründen abgesprungen. Der war Ingame-Leader, das heißt, sie brauchten einen neuen. Jan schreibt Lychee, dass ihm die Prags in den letzten Wochen nicht gefallen haben und er eine kompetitive Pause nimmt. Also auch irgendwie super weird. Super weird. Und später schreibt Bubo, der Coach von den Permitter Unicorns, noch: Ich weiß nicht, was Lust, ich weiß nicht, womit ich dieses Karma verdient habe, schreibt er. Und ich kann verstehen, warum er sich so fühlt, weil dieses Team, das in der Offseason noch so unglaublich crisp ausgesehen hat, innerhalb der letzten Wochen komplett zerfallen ist. Angefangen mit dem schwachen Abschneiden in den Pokal-Playoffs und jetzt dieser verkorkste Start in den ersten Split, der auch noch super schlecht ist für die Orga, weil es sein kann, dass sie absteigen, wenn sie in diesem Best of Five am Sonntag nicht gewinnen sollten. Dann sind sie zumindest in der Rele, können den Klasse noch halten immer, aber das ist natürlich trotzdem sehr, sehr kritisch. Also da ist einiges passiert nach dem Match. Dann hatten wir das deutsche El Clasico, Maus gegen CGN. Das war der Kampf um die Playoffs. Und Maus hat hier wirklich sehr clean gewonnen, um ehrlich zu sein. Und für mich vor allem beeindruckend waren die Reads von Illuri, dem Ingame-Leader von Maus, auf der ersten Map auf Lotus. Da hat CGN, egal was die versucht haben, Maus war komplett ready, sei es mit Set-Pieces, Bridge-Stunts und so weiter, die direkt dafür gesorgt haben, dass viele Frags fallen. Es waren Sahne Stück an Arbeit, an Vorbereitung, die man da reingesteckt hat, die sich wirklich gelohnt hat. Und es hat nochmal gezeigt, was Set-Pieces in der Defense, wenn die zu vielen Frags führen, wie leicht diese Defense dann aussehen kann. Also wirklich Hut ab vor dieser Leistung auf der ersten Map. Da hatte CGN wirklich wenig Chancen, wenig mitzureden. Und auf Bind war der Start für CGN immerhin besser, aber Maus hat auch da ein geiles Comeback hingelegt, hat am Ende das ganze Match 2-0 gewonnen, ist damit bereits qualifiziert für die Offline-Finals am 15. und 16. Februar im Experian in Köln. Vergesst nicht, eure Tickets dazu noch zu holen. für mich war das Ding trotzdem, auch wenn CGN etwas enttäuscht hat, Valorant auf allerhöchstem Niveau. Da gab es eine Szene in den Bathrooms of Bind, da wirft Element noch eine Race-Granate hinter den Truck und anstatt mit dieser Granate dann irgendwie zu pieken, zu gucken, ob aus der Granate jemand rausläuft, war full ready dafür, dass Maus genau auf diese Granate einen Take in die Bathrooms spielt, er bekommt diesen Kill. Das zeigt nochmal, auf welchem Level da jeder einzelne Spieler mitdenken musste und hat für mich, das war für mich einfach geiles Valorant zum Zusehen, am Ende mit dem besseren Ausgang für die Maus-Fans. CGN, die müssen am Samstag dann gewinnen, um sich für ihr Heimspiel, für ihre Heimspiel-Playoffs zu qualifizieren. Die sind nicht mal in Ansätzen so stark wie und unpredictable wie letztes Jahr. Ich denke, dass sie sehr viel Arbeit diese Woche reinstecken müssen, um am Samstag zu gewinnen. Da wird es nämlich ein Rematch geben, da kommen wir aber gleich noch zu. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass CGN vielleicht nicht bei den Offline-Finals dabei sein wird. Die Fans, die haben immer schon viel ausgemacht, was die Stimmung angeht. Aber das muss man sich natürlich erarbeiten. Und die Chance haben sie ja immerhin noch. Na? Und am Ende kommt man oft nicht auf die Finals, weil man die geilsten Fans hat, sondern weil man sich spielerisch da hingespielt hat. Und ja, CGN, ihr seid aktuell wahrscheinlich die geilste Fangruppierung, die wir in Valorant da haben. Und das soll klar ein Angriff auch gegen die anderen Fans sein hier. Ich will, dass ihr noch mehr Gas gebt. Aber das muss sich das Team jetzt erarbeiten, dieses neu zusammengestellte, das auf dem Papier sehr, sehr stark aussieht. Dann hatten wir noch Alternate Attacks gegen TOG. Auch das war wie bei NXT gegen Perimeter Unicorns Kampf um den Klassenerhalt. Attacks, da war das große Fragezeichen, spielen die so schwach auf wie am ersten Spieltag offline in Köln bei SK Gaming, wie gegen Eintracht Frankfurt. Und die Antwort lautet hier, ja, mit so einem kleinen Ausrufezeichen dazu, im positiven Sinne für Alternate Attacks. Denn die erste Map war wieder nichts. Haben sie wieder reingekackt, wie man auf gut Deutsch sagen würde. Würden sie wahrscheinlich selbst auch so sagen. Waren einfach nicht sie selbst. Etwas besser vielleicht als gegen Eintracht Frankfurt. Auf der zweiten Map hat Atex dann aber komplett aufgedreht. Das war so ein bisschen die Kovac-Show. Aber jeder Einzelne hatte seine geilen Szenen. Es gab auch eine geile Klatsch-Situation auf dem C-Spot von Stavros zum Beispiel, der so viel besser gespielt hat als noch am ersten Spieltag. Und trotzdem am Ende die dritte Map verloren, auch wieder deutlich verloren. Also Alternate Attacks muss in den Abstiegskampf gegen die Perimeter Unicorns. TOG war sehr selbstbewusst, gerade im Interview danach hat SPMink noch gesagt, we three before them every time. Also irgendwann haben sie gesagt, wir wissen einfach, dass wir auch in einer Unterzahlsituation besser spielen als Alternate Attacks. Und das muss Alternate Attacks natürlich auch so ein bisschen zu denken geben, weil das hat sich auch wirklich beim Zuschauen so angefühlt, dass sie etwas chancenlos wirkten, auch in Situationen, die sie sich eigentlich einen Vorteil gespielt haben. Und das muss natürlich besser werden, denn jetzt spielen die Perimeter Unicorns gegen Alternate Attacks am Sonntag in einem Best of Five gegen den Abstieg, denn es wird nur noch einen Abstiegskandidaten im Endeffekt geben, den wir in die Relegation schicken, das letztplatzierte Team. Und deswegen wurde dann Best of Five draus gemacht, weil das natürlich ein ultra wichtiges Match ist für beide Teams. Das ist ein Match am Sonntag, Best of Five, solltet ihr nicht verpassen, weil da geht's richtig um die Wurst. Xeneki war übrigens eine absolute Maschine gegen seine frühere Orga. Der hat ja zwischendurch hat er ja bei Eintracht Frankfurt gespielt, davor bei Alternate Attacks, jetzt bei TOG. Und der hatte richtig Bock. Der zeigt nochmal, dass er in die Challengers gehört. Auf keinen Fall in meinen Augen jemand, der irgendwie in Tier 3 versauern sollte. Und so hat auch TOG natürlich die Chance, nochmal in die Playoffs zu kommen. Und zwar im Rematch gegen CGN. Also das wird auch ein ziemlich heißes Eisen. Wer das gewinnt, spielt bei den Playoffs am 15. und 16. Februar. Wer das verliert, hat nur den Klassenerhalt, ist aber nicht bei den Playoffs dabei, hat auch keine Chance mehr dann auf das Challengers EMEA-Turnier, das erste. Dann die letzte Partie war Eintracht Frankfurt gegen Focus. Und das fing ultra verrückt an, denn erst war Focus 6-0 in Führung. Hast gedacht, was ist denn mit Frankfurt los? Da geht ja gar nichts. Dann nehmen die ein Timeout. Und danach gut, 4-8 ging es in die Halbzeit. Nach 0-6 Start kann man sagen, kann man noch zufrieden sein. Aber dann haben die nur noch eine einzige Runde verloren. Am Ende gewinnt Frankfurt diese erste Map 13-9. Individuell extrem stark aufgespielt. Fokus ist irgendwann wirklich zerbrochen. Ich habe das bei mir auf dem Stream in einer kleinen VOD-Analyse mir angeschaut. Und ich war sehr enttäuscht von Fokus irgendwann, die auch gar keine Utility mehr füreinander eingesetzt haben, immer nur noch gepiekt haben und dachten, dass sie damit das Game gewinnen können. So wird es nicht funktionieren gegen dieses starke Eintracht Frankfurt. This is John hatte zum Beispiel ein Ace, die haben unglaublich gut als Einheit funktioniert und wenn es drauf ankam, hat die individuelle Klasse auch gepasst, also sehr, 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 sehr stark. Das Ganze haben sie aus dem Bootcamp in der Deutschen Bank eSport Academy am Frankfurter Stadion gespielt. Das Bootcamp ist inzwischen vorbei. Frankfurt hat die zweite Map dann auch gewonnen, waren selbst dann 6-0 in Führung, dann kam auch Fokus wieder ein bisschen zurück, da war so ein kleines Muster zu erkennen, aber Frankfurt hat nahezu flawless gespielt, extrem block-heavy auf Bind, eine klassische Comp, die viel Blockpotenzial dann eben auch bietet, mit Fate Gecko, Viper Brimstone und einer Raze. Also für mich sieht Frankfurt gerade zusammen mit Maus am stärksten aus und das sind auch die beiden Teams, die mit diesen Siegen qualifiziert sind für die Playoffs. Also die werden am 15. und 16. Februar in Köln auf jeden Fall spielen. Das heißt, wenn ihr Maus- oder Eintracht Frankfurt-Fan seid, das ist jetzt der Moment, wo ihr euer Ticket holen solltet, wo ihr Reise bucht und Hotel bucht und alles und Fan werdet. Ich habe übrigens auf dem Eintracht Frankfurt-Discord gesehen, dass die eine Busfahrt von Frankfurt nach Köln planen. Also falls ihr aus Frankfurt kommt und da mitfahren möchtet, ab auf den Discord von Eintracht Frankfurt, meldet euch da. Dass ihr bei der Busreise da gerne dabei sein würdet und dann heißt es hinkommen und anfeuern. Ich habe auch gehört, wer damit fährt, der kriegt so ein Goodie-Bag zum Anfeuern von Eintracht Frankfurt, also lohnt sich auf jeden Fall. Focus, die sind noch nicht für die Playoffs qualifiziert und die müssen jetzt gegen Xperia NXT ran, um den letzten Playoff-Platz, das Ganze wird am Samstag ausgespielt, da sind diese Playoff-Matches im Endeffekt und wenn die verlieren, sind sie nicht bei den Playoffs dabei. Es ist Do-or-Die-Time. Und die spielen jetzt gegen Xperia NXT, das keinen Druck mehr hat. Und ich glaube, dass Xperia NXT dann noch stärker sein könnte. Der Druck wird natürlich irgendwann spürbar sein, falls NXT kurz davor ist, Fokus eine Map abzunehmen oder so, vielleicht sogar das Match zu gewinnen. Wer weiß, ob sie dann anfangen, wieder mehr Fehler zu machen. Ich glaube, das ist alles andere als schon safe für Fokus, dass sie für die Playoffs qualifiziert sind, weil dieses Xperia NXT mit diesen jungen, sehr talentierten Spielern jedem gefährlich werden kann, wenn sie frei aufspielen können. Und das ist der Fall. Niemand wird von NXT erwarten, dass sie sich für die Playoffs qualifizieren. Und allein für die Playoffs qualifiziert zu sein, bedeutet, nur ein gewonnenes Best of Three davon entfernt zu sein, am Challengers EMEA-Turnier teilzunehmen. Denn es ist ein Single-Elimination-Bracket bei den Playoffs. Die zwei Halbfinalpartien sind samstags. Und wer dieses Halbfinale gewinnt, steht im Grand Final. Damit haben wir unsere zwei Top-Teams des ersten Splits. Und die schicken wir dann als Dachregion ins Challengers EMEA-Turnier gegen die anderen Challengers-Regionen. Das bedeutet, hier die Playoffs klar zu machen, ist so ein großer Step, das ist absolut crazy, denn dann kann man sich wirklich mal international messen, was super selten möglich ist. Das war für Teams, die nicht Ascension gespielt haben, nur möglich, wenn man entweder schon in der VCT war oder wenn man in der Offseason an irgendeinem größeren Event wie Red Bull Homeground teilgenommen hat. Und jetzt haben wir eben häufiger im Jahr die Möglichkeit, an diesen internationalen Sachen teilzunehmen und das ist richtig, richtig cool. Und die Entscheidung wird eben auch auf den Finals getroffen. Wer Valorant-Fan ist und sich ein bisschen auch nur für den E-Sport interessiert, seid am 15. und 16. Februar in Köln im Xperion dabei. Dann würde ich gerne noch über Teho in Challenger sprechen, den neuen Agent. Der war in jedem Match zu sehen, von mindestens einem Team. Manchmal wird Teho gegen Teho gesehen. Für mich am besten gespielt war von Happen auf Lotus. Das ist auch die Map, die sie gewonnen haben. Man merkt hier, dass Teams wirklich versuchen, sich früh in der Saison auf diesen wirklich starken Agent einzulassen und dran zu gewöhnen. Das ist sehr, sehr gut im Long Run in diesem Jahr. Andere Teams haben aber, anders als Permitter Unicorns jetzt zum Beispiel, große Probleme gehabt, den Teho gut reinzubringen. Die Matches, die NXT gegen die Permitter Unicorns gewonnen hat, haben sie ohne Teho gespielt. Und Movie hatte auch den Teho einmal ausgepackt. Entschuldige, es war, glaube ich, auf der ersten Map, die hatten sie noch gewonnen. Aber in meinen Augen hatte er größere Probleme, Teho so effektiv zu spielen, wie zum Beispiel sein Breach. Und da merkt man, dass halt manche Spieler sehr schnell, sehr, sehr stark auf neuen Agents sind, manche Spieler ein bisschen länger dafür brauchen. Das soll jetzt keine große Kritik an Movi sein. Am Ende haben die gewonnen. Ich weiß, dass er ein starker Spieler ist und wahrscheinlich extrem schnell aus diesen Fehlern, die er gemacht hat, lernen kann. Aber das ist definitiv eine Sache, die relevant werden kann, je weiter wir in der Liga voranschreiten. Wer kriegt den Tejo besser in so kurzer Zeit in seine Systeme integriert? Dann ist der erste Qualifier für Project Queens durch. Während ihr das seht, laufen auch die Entscheidungen im zweiten Qualifier. Die Rubies, Alternate Ethics Rubies, SK Nebula, Focus Sakura und Seiko Esports Game Changers sind über den ersten Qualifier bereits für die Playoffs qualifiziert. Über den zweiten Qualifier, der am 28. Januar gestartet ist, werden sich wieder 4 Teams in die Playoffs reinspielen. Dann haben wir 8 Teams in den Playoffs und die starten am 4. Februar. Das Grand Final von Project Queens wird am 16. Februar offline im Experion in Köln ausgetragen. Also auch alle Project Queens Fans sind natürlich herzlich willkommen. Generell seid ihr herzlich willkommen, egal ob ihr Fan seid oder nicht, bei unseren Offline-Finals im Experion in Köln. Die Tickets dazu verlinken wir euch natürlich auch nochmal hier unter dem Podcast. Und damit bin ich mit den Infos für Valorant Dach in dieser Woche durch. Ihr wisst, welche Matches euch erwarten in den entscheidenden Challengers-Runden. Project Queens läuft in vollem Gange. Und, das kam gestern noch rein, habe ich mir nicht notiert, Project V ist jetzt auch announced worden. Da starten nämlich bald, auch im Februar, ich glaube 5. Februar, 2 Qualifier, die einen über Playoffs direkt in die erste Phase der Relegation zu den Challengers qualifizieren können. Also da kann man wirklich den Aufstieg in die Challengers speedrun. Alle Project V-Teams, die lange auf Infos gewartet haben, die sind jetzt endlich da. Also meldet euch an und seid bei dem Cup dabei. Anmeldung dazu ist auch bereits geöffnet. Damit bin ich durch mit den Dach-News. Ich hoffe, ihr seid wieder auf dem neuesten Stand. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier beim NDV-Podcast. Ihr solltet noch nicht abschalten, denn jetzt gibt's natürlich wieder die Tipps für Tryhards.
Try this. Oh mein
Gott. Nice. Tipps. Wow. Für Tryhards. Wow.
Insane.
Tryhards.
Nice.
Tryhards.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards haben wir einen etwas merkwürdigen Trick für euch, der mit einem hohen Risiko verbunden ist. Denn an manchen Stellen, wie zum Beispiel in Lotus auf der C-Side, haben Smokes die Eigenschaften, dass die Angreifer da so eher seitlich reinlaufen und nicht frontal reinlaufen. Und das ermöglicht euch, vorne an der Kante der Smoke, ermöglicht es euch, da Schutz zu suchen, beziehungsweise einfach nur Sichtschutz zu suchen, weil häufig wird einfach dieser tote Winkel wird einfach nicht gecheckt. Das müsst ihr euch mal im Video angucken. Hohes Risiko, ja, aber mit ein bisschen Trigger-Disziplin kann man hier schnell mal ein Multikill auch haben. Ja, schaut euch einfach mal an und probiert's mal aus auf eigene.
Man muss sehr mutig sein, Achtung.
Wirklich.
Nice.
So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Gab nicht so viel zu berichten, bisschen diskutiert, bisschen Dach E-Sports und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.